Ja, haben wir da Bock drauf?
Ne.
Aber bringt ja nichts.
Jo.
Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, üble Nummer, krasse Ernüchterung, man kann sagen, auf den Boden der Tatsachen mal wieder zurückgeholt. Wir müssen uns eingangs heute bei Streifendienst direkt entschuldigen, Tim. Mhm. Du hast dir auf einer Reportage, du warst mit dem Kältebus des Vereins gemeinsam gegen Kälte unterwegs, eine Rüge abgeholt.
Ja, ein bisschen. Susanne, die da mitfährt häufig, ehrenamtlich da den Bus begleitet, die hört auch regelmäßig unseren Podcast und sagte, ey, was war das denn gegen München? Ihr Jungs, ihr habt uns da so ein bisschen in die Euphorie reingeritten und dann sowas. Vielen Dank auch dafür. Und ich sage an alle Hörer, ja, wir wissen selbst, dass wir so ein bisschen schizophren sind und auch manchmal ein bisschen bescheuert. Wir wussten auch nicht, wo diese Euphorie herkommt, aber jetzt ja, wissen wir es ja besser.
So ist das mit dem Fansein. Chefredakteur kann man ja auch mal kurz so ein bisschen von hinter den Kulissen erzählen. Ist auch immer so, ihr seid geil, ihr kennt auch nur so, jetzt geht's richtig los oder absolute Verzweiflung. ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist natürlich auch so ein bisschen Fan-DNA und vielleicht auch gerade MSV-Seele.
Ein bisschen, ne, auch ein bisschen Duisburg. Also du weißt, dass es in Duisburg ja eigentlich immer, excuse my friend, scheiße ist, aber sobald irgendwas gut ist und irgendwas aufkeimt, dann bist du sofort, ziehst du dich dran hoch und bist sofort euphorisch, aber dann auf der anderen Seite, wenn dann irgendwie der Realismus wieder reinknallt, dann bist du halt schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen und dann auch wieder, das ist es ja halt, dann sagst du halt auch wieder sofort so, ja, hier in Duisburg ist halt auch alles scheiße, wir wissen es doch auch. Ne?
Ja. Wenn man das auf den MSV aktuell überträgt, dann sehen wir zwei Niederlagen, 7 Gegentore aus 2 Spielen. Also daran, wenn man das jetzt isoliert betrachtet, diese zwei Fakten, dann kann man daran schon mal 2 Dinge festmachen. Auf der einen Seite defensive Stabilität war ja jetzt wohl doch nicht so.
Ist gone, ne? Ja.
Und ich glaube, das liegt jetzt nicht nur dran, dass Sebastian Mai ausfällt. Marvin Sänger hat gegen München ein schlechtes Spiel gemacht.
Das ist noch nett ausgedrückt, war ein Totalausfall.
Letztendlich ging es ja gegen Halle dann, auch wenn es in Unterzahl ging, zu leicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist ein Problem. Ja, und das andere Problem ist, dass du natürlich das, was wir hier so heraufbeschworen hatten, diese Euphorie nach dem Sieg gegen Freiburg, nachdem du ja auch Lübeck im Dezember geschlagen hast, nachdem du endlich mal 2 Siege innerhalb kürzester Zeit holen konntest, nicht mitgenommen hast. Ne? Also wir wollen heute so ein bisschen natürlich nochmal auf die Spiele schauen, was lief da genau schlecht. Wir haben uns vorgenommen, heute auch nochmal über Michael Preetz zu reden,
klar,
neuer Geschäftsführer, Fußballfachmann. Ich würde euch einmal mitnehmen in die Presserunde. Ich meine, ihr werdet schon mitbekommen haben, dass er vorgestellt worden ist, aber das Drumherum auf dieser Pressekonferenz war auch interessant. Also wie viel da los war und das, was da hinter den Kulissen so ein Stück weit abging, da können wir heute auch gerne drüber reden, weil das war ungewöhnlich für einen MSV-Pressetermin.
Ja, fangen wir erstmal, ich übernehme den Stab jetzt einfach mal so ein bisschen.
Bitte.
Fangen wir mal an vor dem Spiel gegen 1860, kurz davor.
Ja.
Und das erklärt ja dann auch so ein bisschen unsere Euphorie. Ich meine, wir haben uns in der letzten Folge vor 1860, haben uns ja so ein bisschen auch schon gebremst. Wir hatten ja, beziehungsweise wir hatten ja auch mit Boris Schommers geredet und davor haben wir schon gesagt, Leute, unsere Euphorie, wir können sie selber nicht so genau erklären. Aber auf der anderen Seite fühle ich das schon und stehe auch dazu, wie ich reingegangen bin. Und zwar insofern, als dass ich sage, die Euphorie war da einfach, weil ich habe nach wie vor halt, ich hatte Bock auf den MSV und ich habe Bock auf den MSV und ich habe dann gesehen, alles war doch bereitet. Mit einem Ginczek, mit einem Engin. So ein bisschen auch vor der Winterpause tatsächlich ein Aufwärtstrend da gewesen. Ne?
Ja.
Ich habe in einem meiner letzten Artikel für die WAZ hatte ich tatsächlich geschrieben, dass mir diese Winterpause zur Unzeit kommt und dem MSV.
Ja.
Und jetzt muss man leider sagen, das scheint ein Take zu sein, was nicht ganz unwahr ist. Dementsprechend sehr mies, dass wir dann gegen München relativ schnell ein 1-0 bekommen.
Und überleg mal, München hatte zuvor seit dem 11.11. in keinem Pflichtspiel mehr ein Tor gemacht.
Hatten übrigens auch jetzt einen neuen Trainer, der einen wunderbaren Einstand dann gegen uns feiern durfte.
Ja. Also die kommen aus einer wahnsinnigen Negativserie. Auch das spielt ja noch rein, wenn du dir den Gegner anguckst. Ja. Klar, Trainermomentum hin und her, aber du siehst eine Mannschaft, die ja auch groß verunsichert sein muss, die seit November, das muss man sich mal reintun, auch wenn die Winterpause dazwischen war, da waren ja einige Spiele noch, nicht mehr getroffen hat. Dann ja, kommt der MSV vorbei.
Aufbaugegner.
Ja, es ist wieder dieses blöde Kackwort, natürlich, Aufbaugegner MSV Duisburg, aber genau das waren wir in dem Moment. Absolut. Jetzt haben sie gestern 1-1 gegen Lübeck gespielt. Kannst du froh sein wiederum?
Da irgendwie
kannst du,
schon.
Da kannst du ein bisschen froh sein. Wir reden am Ende der Folge vielleicht auch noch so ein bisschen über den ein oder anderen Strohhalm, den es vielleicht auch noch gibt. Müssen wir mal gucken. Na, aber dann kommst du natürlich als MSV Duisburg dahin und ja, grundsätzlich
kriegst schnell das 1-0, ne? Geht irgendwie fix und dann, ne, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war. Wir haben ja tatsächlich auch nicht so viel geredet. Wir haben ja gesagt, wir halten uns unsere Emotionen und die Nerven
alles für heute.
Für heute, weil es ist ja wirklich sehr schmerzhaft, genau, auch für mich darüber zu reden.
15 Minute Guttau.
Genau, 15 Minute Guttau und ich weiß nicht, wie es dir ging. Danach hatte ich das Gefühl, mein Gott, waren die Knie weich bei der Mannschaft. Mein Gott, war der Köttel dick in der Hose. Ja, also das, Wahnsinn, oder?
Fäkalien belastete Bild noch weiter fortzuführen. 23. Minute war dann aber voll die Hose.
Dann war die Hose aber wirklich voll. Ja, also wenn bei allen die Hose voll war, lief es bei uns auch noch flüssig. Also ja, das war ja.
Wir sind verzweifelt.
Wir sind drüber. Wir sind einfach schon drüber.
Die Bilder waren auch mal eleganter. Aber letztendlich natürlich merkst du das, ne? Doppelschlag im Prinzip. Also 15. 23. Minute, 8 Minuten, 2 Tore.
Ja, aber schon, wie gesagt, nach dem 1-0. Nach dem 1-0 lief gar nichts mehr. Wir hatten eine Viertelstunde gefühlt, eigentlich, wo wir ganz normal gut mitgehalten haben, ne, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, okay, scheiße, die Mannschaft hat gar keinen Zug zum Spiel, fand ich nicht. So, dann kommt das 1-0, kann man jetzt drüber reden, ob Müller da irgendwie die Torwart-Ecke zumachen muss. Ich meine, der sitzt...
Zu leicht.
Bei minus 7 Grad sich da noch ein bisschen kalt hinzuschmeißen, ist eine Sache. Klar muss man sagen, der muss sich warm machen als Keeper, aber ich finde es auch zu einfach, da Müller den schwarzen Peter zuzuschieben.
Vor allen Dingen, also... der Weg zum Tor, ja, zur eben, kurzen Ecke, eben, war eben. Ja frei. Da gab es nur Geleitschutz von
Köter und also Köters Position auf jeden Fall, das ging häufig.
Köter und Sänger könnten es gewesen sein.
Ja, wie gesagt.
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall haben zwei Zebras den angreifenden Spieler begleitet. Und natürlich sagt man, kurzes Eck muss der Torwart haben. Letztendlich hätte man aber auch vorher den Zugriff erwarten können.
Ja, natürlich. Ja? Dann muss man natürlich sagen, also... Schaut eigentlich, wenn man es jetzt rückwirkend betrachtet, war das Spiel nach dem 1-0 gelaufen und das ist ja das Problem. Über die ganzen anderen Tore muss man da ja in meinen Augen nur untergeordnet reden, wenn du nämlich nach dem 1-0 wieder psychisch zusammenbrichst, ne, dann ist das Problem. Die Mannschaft kann keinen Abstiegskampf offensichtlich oder ist nicht bereit dazu, das wirklich anzunehmen. Das ist jetzt natürlich hart, das zu behaupten und wahrscheinlich würde mir Niklas Kölle eine Ohrfeige geben, auch ein Marvin Knoll würde mir eine Ohrfeige jetzt geben und sagen, natürlich haben wir das angenommen, aber... Ich würde halt wirklich zu gerne wissen, was wirklich in den Köpfen vorgeht, wenn das 1-0 fällt. Das scheint ja überhaupt kein Selbstbewusstsein zu sein und Schommers scheint den auch nicht vermitteln zu können. So, und ich fand, an diesem Punkt waren wir doch schon mal. Wir haben doch immer irgendwann ein Gegentor gekriegt, aber ich fand vor der Winterpause, wenn wir ein Gegentor gekriegt haben, dann war das so, ja, business as usual, weitermachen. Und jetzt war, oh fuck, 1-0, der Traum ist aus.
Komisch
und,
eigentlich. Ne? Man hatte gedacht, wir haben das schon überwunden, dieses Thema, ne?
Genau,
aber
genau.
Ich glaube, das Gefühl, das wir haben, wenn das 1-0 fällt, lässt sich gut mit dem Gefühl vergleichen, dass die Jungs auf dem Platz
haben. Ja, ich habe auch Angst natürlich, aber ich erwarte irgendwie, dass die Jungs, die Fußball spielen können, die Angst dann irgendwie zur Seite legen. Besonders wenn ich weiß, guck mal, ich habe Ginczek jetzt geholt, ich habe Engin. 1-0 hier in München, das heißt doch gar nichts. Ja, 2-3 gute Bälle auf Ginczek und vielleicht geht einer rein. Das ist doch das Mindset, das ich dann habe. Scheiß aufs 1-0. Ich gebe jetzt weiter Vollgas. Aber stattdessen kommt das Gegenteil. Ich ziehe mich lieber zurück und guck, was München macht. Und München macht genau das, was sie beim 1-0 gemacht haben im Prinzip. Ja, und dann brauchen wir eigentlich, können wir eigentlich, wenn du nicht noch einen Take dazu hast, finde ich, können wir das München-Spiel damit abhaken. Ne? Schommers hat die Frage nach Sänger danach beantwortet. Klar, das hätte sich jeder beantworten können. Klar, Sänger war der Linksfuß, deswegen hat Sänger gespielt. Klar, das sollte irgendwie den Aufbau erleichtern und Sänger ist natürlich schnell. War vielleicht auch deine Antwort auf Leute wie Guttau zum Beispiel, die ja nicht langsam sind. Die Münchner haben ja durchaus schnelle Leute. Hat halt nicht
Sänger ist auch groß, das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Ne? Also du hast ja eigentlich dann Sebastian May etatmäßig und wenn du sagst, okay, vielleicht können wir da einen 1-1 Ersatz, geht natürlich bei Sebastian May nicht. Das werden wir wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch schmerzhaft lernen.
Absolut.
Ja, aber du hast dann da natürlich, also Marvin Sänger ist ja, der war ja mal gesetzt, wenn wir uns mal zurückdenken, May, Sänger, das war unsere Innenverteidigung, dass man ihm da die Chance gibt, sich reinzugrooven.
Ja, Schommers hatte ja gesagt, die anhand der Trainingsleistung, die er gesehen hat, und danach bewertet er ja natürlich auch, hat er gesagt, da war das wahrscheinlich mehr oder weniger gleich auf, was Fleckstein und Sänger angeht. Zumindest waren das die Töne vor der PK, vor dem Spiel gegen Halle in der PK. Und deswegen hatte Sänger den Vorlauf oder den Vortritt gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob Fleckstein da die bessere Lösung gewesen wäre. Das kann man jetzt nicht sagen. Auch der wäre ja so ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen worden, weil beide haben jetzt zuletzt nicht in der Innenverteidigung Stamm gespielt.
So, du kannst zum Spiel des MSV Duisburg sagen, du hast auch wieder das Problem gehabt, ins letzte Drittel zu kommen. Mhm. Ne? Also wo wir ja vor der Winterpause an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, oh cool, wir kombinieren uns gut durch oder schlagen präzisere lange Bälle. Beides hat funktioniert. Hattest du gegen München wieder das Problem, dass der Spielaufbau so im Mittelfeld dann erstickt worden ist von den Münchnern. Aber auch nicht nur durch aktives Eingreifen, sondern auch durch fehlende Präzision. Ne, das hattest du wieder. Aber das, wie gesagt, nach dem 1-0 hat man ja das Gefühl gehabt, ne, da fehlt direkt wieder was. Und dann hast du auch natürlich automatisch eine höhere Fehlpassquote. Zumindest sehe ich das so.
Ganz da klar hat
schlägt Janda, sich die Verunsicherung nieder.
Ganz klar hat Janda auch gefehlt, muss man dazu sagen, als eine sehr agile und kreativzentrale. Natürlich, das fand ich auch. Aber ob der jetzt eine Niederlage, ob sein Kopf oben geblieben wäre, während alle runtergehen nach dem 1-0.
Ja, wenn wir bei 1860 sind, ich weiß, du willst dann nach Möglichkeit schnell runterreden, aber wir müssen natürlich noch drüber reden. Es gab ja dann noch den Doppelschlag, 53., 58. Minute. Auch Lakenmacher durfte mal treffen. Das ist so einer bei München, der wirklich einfach keinen Impact hatte. Aber fürs 4-0 gegen den MSV Duisburg ist er noch gut. Und dann reagiert ja Boris Schommers eigentlich ganz okay, zu sagen, Sebastian May war krank, den schicken wir jetzt nochmal rein. Der soll jetzt nochmal Ginczek ersetzen. Bei Ginczek Belastungssteuerung, wir haben schon drüber geredet in der vergangenen Woche, musst du ja schauen. Mhm. Ja, 60. Minute bis zur 65. Und in dem Moment, in dem May sich ins Seiten aussetzt, ich glaube, jeder, der Fußball gespielt hat, hat sofort gesehen oder schon mal einen Ball getreten hat oder schon mal in einem Verein Fußball gespielt hat, gesehen, Kreuzbandriss hat sich
ja,
dann
da kamen ja auch alle Spieler und haben ihm direkt kondoliert, weißt du, also sofort so dieses, also der zeigte sofort an, es ist was Härteres und dann kamen halt sofort einige Spieler und kondolierten. Dann
war der Eisbeutel, ne, am Bein. Und
aber der Eisbeutel, da war mir schon klar, ey, das ist auf jeden Fall was Härteres. Natürlich ist es ein Kreuzbandriss, herzlichen Glückwunsch. Also das ist die Kirsche auf der Sahne, dieses großen Haufen.
Ja, dann kommt Alabak hier rein, macht ein Tor noch, aber letztendlich ist es ja, also wenn wir jetzt Zehnter wären und wir würden hier über irgendwelche Kosmetik reden, was Statistik angeht, ne, kannst du dir nichts von kaufen. Schön, dass Alabak hier zurück ist, ne, und dass er jetzt wieder seine Minuten natürlich bekommt, das muss man an der Stelle sagen, aber grundsätzlich einfach ein Spiel zum Vergessen und glaube ich auch ein Spiel, Michael Preetz war ja sein erster quasi Arbeitstag. So das erste Mal vor dem Mikrofon bei den Kollegen von Magenta und auch er hat ja gesehen, wie die Wintervorbereitung, die Winterpause gelaufen ist. Auch sehr down, das hat sich natürlich auch als neuen Geschäftsführer sehr runtergezogen. Und da sind wir schon beim Thema, weil vor dem Halle-Spiel gestern, wir zeichnen ja heute am Mittwoch auf, hat der MSV Duisburg dann Michael Preetz offiziell vorgestellt. Und ich fand es schon interessant, was da so los war. Der Presseraum beim MSV Duisburg in der Arena, der war fast voll. Also da waren Kamerateams, Stadtfernsehen, Studio 47, WDR, da war jemand von der Süddeutschen Zeitung.
Das finde ich krass, Süddeutsche Zeitung finde ich.
Er schrieb irgendwie ein Stück Sport im Westen, ne? Da waren natürlich NRZ, wir waren vor Ort, also ich war auch da, Radio Duisburg, klar. Also wirklich unglaublich viel los im Verhältnis zu dem, was man sonst auf so Pressekonferenzen kennt beim MSV Duisburg. Das ist ja sonst eher so die alten, die ewigen 3-4 Gesichter, eine kleine Runde, was ja einfach der Tatsache geschuldet ist, dass die Relevanz des MSV Duisburg halt abgenommen hat, dadurch, dass wir seit Jahren eher im Keller der dritten Liga feststecken. Ja, also es war ja lange Jahre so, dass Joachim Droll von der Bild-Zeitung auch immer da war.
Stimmt.
Seitdem der weg ist, hat die Bild-Zeitung, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Bild-Reporter auf einer MSV-Pressekonferenz gesehen habe. Das kann man gut, das kann man schlecht finden. Über die Bild-Zeitung gibt es mit Sicherheit polarisierende Meinungen, aber die Bild-Zeitung hat Reichweite. Ne?
Und es ist so ein bisschen so ein Abbild, willst du sagen, zum auch in der dass auch in der journalistischen Landschaft der MSV nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
Ja, ne, wie gesagt, Bild hat Reichweite, Bild Sport, also der Sportteil der Bild, das ist halt immer eigentlich auch sehr Ruhrpott verbunden, aber klar, du kannst dir aussuchen als Ruhrpott-Sportreporter der Bild, berichte ich über Bochum oder Schalke, ne? Dortmund, also
Essen.
Ja, nein, muss man ja sagen, ne? Essen marschiert da weiter oben mit, jetzt ja, wieder 3 gewonnen.
3-1 gegen Viktoria gewonnen.
So. Mhm. Und das ist eigentlich so das neue Normal beim MSV Duisburg seit ein paar Jahren, dass da wenig los ist. Jetzt kommt Michael Preetz und der Presseraum ist voll. Alles voller Kameras, Notizblöcke, Kugelschreiber. Und da siehst du schon, da hat der MSV Duisburg sich jetzt einen Namen geholt.
Ja.
Die Frage ist halt, was können wir uns jetzt davon kaufen? Jetzt in der aktuellen Situation, habe ich natürlich auch mit Michael Preetz drüber geredet. Geht mal auf radioduisburg.de, im Studioblog gibt es ein kurzes Interview, was ich nach der offiziellen Vorstellung mit ihm führen konnte. Da haben wir unter anderem darüber geredet, ja, was ist denn jetzt überhaupt als Geschäftsführer, als Fußballfachmann, der sie sind? Was machen sie denn jetzt noch? Die Winterpause endet bald, Deadline Day, Wintertransferfenster schließt sich. Er hat gesagt, man würde nach Möglichkeit jetzt dann halt auf die Verletzung von Sebastian May noch reagieren wollen.
Mhm.
Also da einen Ersatz holen, wobei er auch anmerkte, du wirst jetzt keinen Spieler bekommen, der Innenverteidiger und Mittelstürmer nach Wahl spielt, ne?
Nee, natürlich. Also das nicht. Das heißt, man hat kurzfristig den Plan in der Schublade geändert. Also es war ja auch nach der Verpflichtung von Engin, war jetzt ja kein Bekenntnis dazu, das war's jetzt. Sondern es klang ja noch so ein bisschen so zwischen, wenn wer zwischen den Zeilen so liest und den MSV so ein bisschen kennt, zumindest hatte man das Gefühl, vielleicht kommt noch irgendwas. Mhm. Hast du jetzt kommen dann jetzt, wenn möglich, noch 2 Spieler oder wird quasi ein möglicher Sechser, den man nachverpflichtet hätte oder sonst irgendjemanden, wird der jetzt quasi ad acta gelegt, um zu sagen, okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Mai-Ersatz?
Ich halte das nicht für ausgeschlossen.
Und was wird der Mai ersetzen? Ein Innenverteidiger oder ein Stürmer?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Innenverteidiger kommt.
Okay.
Ich meine, du hast ja gesehen, dass du Probleme... Also wenn Marvin Knoll sich jetzt zum Beispiel verletzen würde und der würde ausfallen, dann hast du wieder ein unglaubliches Problem in der Innenverteidigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der MSV Duisburg jetzt hingeht und sagt, nee, da holen wir mal lieber noch einen Stürmer.
Nee, auf keinen Fall.
Gut, das Gleiche kannst du natürlich argumentieren, was ist, wenn Ginczek sich jetzt verletzt, ne?
Ja, aber dann hast du halt immer noch König, Ekene und also du hast ja Stürmer, die es nur nicht machen. In der Innenverteidigung hättest du dann auch noch Fleckstein und Sänger, aber
ja, aber das ist ein Wagnis, das haben wir jetzt.
Das ist nicht nur ein Wagnis,
Tobias Fleckstein empfiehlt, ich halte viel von ihm. Ich finde also
gutes Stellungsspiel nur zu langsam, ne? Würde ich sagen.
Vielleicht aber auch fehlende Spielpraxis so ein Stück weit, ne? Also
ja, natürlich, das sowieso, ja klar.
Also ich sag mal so, du wirst einen Innenverteidiger brauchen. Ne, also wenn du Sebastian May ersetzt, dann und das der Gedanke ist von Preetz und Co., dann wirst du ja vorrangig an den Innenverteidiger und nicht an den Mittelstürmer denken.
Ja, also dadurch, dass Alabake jetzt wieder fit ist, Alabake ist ja nicht ein klassischer Zehner, sondern auch so ein bisschen im Vorne, so ein Raumgleiter, so ein Mittelstürmer-Ding, ne? Vielleicht auch mal hängende Spitze. Hoffentlich bleibt da, können wir da irgendwie... Ich greife jetzt schon Strohhalme weg, aber das ist also, sagen wir so, wenn es noch Strohhalme gibt und Leute, ganz ehrlich, ich bin kein vollendeter Träumer, kommen wir gleich noch zu, aber Strohhalme sehe ich halt kaum noch, aber einer dieser Sachen wäre dann zumindest, wenn du jetzt fragst, Ginczek, wer sollte ihn ersetzen, dann würde ich halt auf jeden Fall sagen, ey, Barke ist wieder fit. Das wäre meine Antwort.
Ne, aber wir müssen die Lage ja nicht schlimmer machen, als sie ist. Ginczek scheint mir sehr fit zu sein. Ginczek hat Bock. Ne?
May war auch fit. Es geht ja da generell. Wenn du irgendwie heute am Samstag um 14.35 Uhr auf den steinharten Ulm, auf den tiefgefrorenen steinharten Ulmer Rasen aufschlägst mit dem Rücken.
Ja, wird
und dann,
ja nicht in Ulm gespielt, ne?
Nee?
Die haben irgendeine Ausweichspielstätte. Aber ja.
Ach echt?
Ja, die spielen nicht in Ulm.
Woran liegt das? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Spielen die schon die ganze Zeit nicht in Ulm?
Wo spielen sie denn gerade nochmal? Reichen wir nach. Ist auf jeden Fall, wie auch immer, wenn du jetzt auswärts auf den steinharten gefrorenen Rasen fällst, kann schnell was passieren. Das ist dein Punkt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Punkt.
Was kann man vom MSV noch erwarten? Ich sag mal so. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch eine weitere Verpflichtung dazukommt, wenn es denn irgendwie möglich ist. Also wir reden ja hier über Zahlen, ne?
Ja, ja.
Ich
wollte ganz kurz, du hast recht, die spielen in Aalen mit 2a. Tatsächlich. So. Aalen mit 2a, in der Centus Arena spielen sie.
Meinte ich doch.
Aalen. Okay, Aalen mit 2a. Okay, cool. Also das ist das Stadion vom VfR Aalen. Das ist das Auswärtsstadion, das Ausweichstadion. Gut, wusste ich nicht. lässt du mich nicht dumm sterben, danke Nils.
Sehr gerne. Aber ich wusste ja auch nicht, wo genau sie spielen, ich wusste nur, dass sie nicht in Ulm spielen.
Gut.
Naja, wie dem auch sei, Transfers wird sich zeigen. Vor allen Dingen wird sich auch zeigen, ob jetzt Michael Preetz direkt irgendwie sein Kontakt Buch im Handy aufschlägt.
Ja, das ist ja so die Hoffnung, ne, dass er irgendwie noch irgendjemand rauszaubert. Aber guck mal. Also erstens, die Frage stellen wir uns ja auch beide. Wer bezahlt eigentlich den ganzen Bums jetzt gerade? So ein Michael Preetz ist ja ein Name, der lebt nicht von Luft und Liebe. Auch ein Ahmet Engin kommt aus, das haben wir ja auch schon mal.
Wir wissen ja jetzt Ahmet Engin übrigens.
Ach, Entschuldigung, ne? Ja. Ahmet Engin. Ein Ahmet Engin ist auf jeden Fall auch aus der ersten Liga gekommen. Und auch wenn der dem Verein verbunden ist, das kostet alles Geld. Auch ja. Den Check kostet Geld.
Nein, die werden alle nicht von Luft und Liebe bezahlt.
Wo kommt Patte? Woher Patte? Ja, also, woher so viel Patte?
Ich weiß es nicht. Da wurde nichts zu kommuniziert. Ja, ich meine, die Vermutung ist halt einfach, jetzt wo Schauinsland Reisen und der MSV sich wieder angenähert haben, ne,
ja,
dass es da einfach neue finanzielle Spielräume gibt.
Mhm.
Ohne da Näheres zu wissen, wäre das meine Vermutung, dass du halt...
Ja, ne? Klar. Aber ich frage mich halt, ich würde halt schon gerne wissen, aus welchem Kanal das wirklich... Klar weiß ich, ja, der MSV hat jetzt wieder andere Möglichkeiten, weil ihm wurde eine unfassbare finanzielle Last von den Schultern genommen.
Ja.
Aber das heißt ja für mich aber nicht auf der anderen Seite, man schwimmt auf der anderen Seite in Geld und kann jetzt wieder bis zum Nimmerleinstag neue Verbindlichkeiten aufbauen. Das wäre ja dämlich. Deswegen frage ich mich halt schon manchmal, Preetz, Ginczek, Engin. Also Engin wird zwar so ein bisschen ausgeklammert, aber Preetz, Ginczek, das ist ziemlich hoch ins Regal gegriffen für einen Verein, der jetzt gerade sich anschickt, in die vierte Liga abzusteigen.
Ja, ja. Ja, und das ist natürlich die nächste interessante Frage zu Michael Preetz. Wie wird der denn überhaupt jetzt den Weg mitgehen? Also, habe da gestern eine Diskussion geführt im Stadion.
Mhm.
Es gab eine Situation, Hermann Kewitz hatte ihn so ein bisschen abgeklopft. Wie sieht's denn aus, Herr Preetz? Wenn der Abstieg jetzt käme, würden Sie dann auch mit in die Regionalliga gehen? Ne? Mhm. Also, das ist ja schon... So ein großer Name.
Ne, so eine Frage musst du dir doch auch stellen. Ich meine, guck mal, wo der Verein steht. Ne? Ne?
Und vor allen Dingen, man hat ja das Gefühl, Michael Preetz, ein Name, der ganz klar mit Bundesliga-Fußball, mit Hertha BSC, mit dem, der Name ist gestern natürlich gefallen, Big City Club in Verbindung gebracht wird.
Aber das war doch pre-Big City Club, ne?
Aber er sollte ja eigentlich auch mit am Big, also ne, er hatte ja da durchaus lange Aktien und sollte Hertha BSC aufbauen. Er war Manager dort, ja?
Ganz kurz eingehakt, wie unangeachtet dessen, dass er zum MSV ging und jetzt natürlich so ein bisschen die MSV-Brille auf ist, was war dein Bild von Michael Preetz vorher? Also ich wusste, dass der 2 Jahre für den MSV gespielt hat in den 90ern und dann nach Saarbrücken gegangen ist, aber viel mehr, also Steigeruch oder so, kannst du mir sowieso nichts von erzählen, bitte. Aber wie ist er dir denn bei Hertha im Gedächtnis geblieben?
Zuletzt, also ganz ehrlich, die letzte Erinnerung war ein Interview bei einer, ich glaube, eine Sport-Inside-Reportage war das, über Hertha BSC, über Strukturen dort. Mhm. Und da hat er als Ex-Manager damals schon so ein bisschen gesagt, so ja, war keine gute Zeit. Aha. Das ist das Letzte, was ich von ihm, ich weiß jetzt nicht mehr den ich kann das Interview nicht mehr zitieren. Ich weiß nur, dass ich ihn da zuletzt als öffentlichen Akteur gesehen habe.
Und reflektiert.
Ne, dass er so ein bisschen auf seine Zeit zurückgeschaut hat. Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Was ja aber auch kein Wunder ist. Er hat sich ja ganz bewusst jetzt rausgezogen, sagt er.
Ich meine, seine Zeit bei Hertha, die war auch nicht gut. Nein. Also ich fand ihn da teilweise so ein bisschen farb- und hilflos. Also zwischenzeitlich.
Ja, ich hatte das Gefühl, ich rede mit einem, der ganz genau weiß, wie man sich in einer gefährlichen, feindlichen, toxischen Umgebung zu bewegen hat.
Also bei uns genau richtig.
Um wieder ein Bild reinzubringen, in einem Haifischbecken.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, das ist ein sehr ruhiger, besonderer Kerl, der ganz genau weiß, wie er mit Journalisten zu reden hat. Mm. Ich glaube, das ist in Berlin auch nochmal eine andere Geschichte als hier beim MSV Duisburg. Ich will nicht sagen, dass das ein Wald- und Wiesenverein hier ist, ne?
Nee, aber
Hertha BSC, erste Liga.
Zweite inzwischen, aber früher erste.
Damals, da war erste Liga. Interne Konflikte, ne? Also, das ist ja wirklich dieses Profifußballgeschäft. Du musst immer aufpassen, immer da hingucken, sonst hast du ein Messer im Rücken und vertrau auch deinen Freunden. Ich glaube, das gilt da nochmal deutlich mehr.
Kann sein, ja. Mhm.
Ne? Also wirkt er zumindest, ne, diese Abgeklärtheit als beim MSV Duisburg. Worauf ich gerade hinaus wollte, jetzt hast du einen, ja, der steht für Bundesliga, der steht für einen, ja, damals ambitionierten Erstliga-Club, ne, auch da lief bei Hertha nicht alles rosig, aber was danach passiert ist, wissen wir alle. Ja, und jetzt geht er in die dritte Liga, auch das ist ja schon krass, ne, zu sagen, so, Michael Preetz, der kümmert sich jetzt um einen Drittliga-Verein.
Du, Tim.
Was denn, Nils?
Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme.
Jo, ich hab ja auch schon Rücken vom dem ollen Stuhl, Mensch.
Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl.
Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl?
Das ist doch klar.
Ja?
Ja.
Und wo?
Na, bei Bürosysteme Lilienthal.
Bei Bürosysteme Lilienthal?
Ja, bei Bürosysteme Lilienthal.
Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, der eher so, der Transfers in Millionenhöhe vorher getätigt hat. Und wir reden nicht über einen Gesamttransfer, einer von einem Kaderaufbau, von einer Kaderzusammenstellung, sondern von einzelnen Transfers. Und dieser Mann, der ist jetzt beim MSV Duisburg in der dritten Liga. Wird er sich das, ich frage mich, wird er sich jemals antun, sogar noch eine Liga weiter runterzugehen? Mhm. So, und da gab es halt dieses Frage-Antwort-Spiel zwischen Hermann Kiewicz von der NRZ und ihm. Und das lief so raus auf, aber würden sie denn dann bleiben? Ja, wir haben vollstes Vertrauen, Fokus auf den Klassenerhalt. Ja, aber ja oder nein? Wir haben vollstes Vertrauen auf den Klassenerhalt. So in die Richtung
geht's. Also nein.
Ja, da habe ich dann gestern mit Leuten noch vor der Kurve diskutiert und die meinen, ja nee, das heißt ja nichts. Das heißt ja nur, dass der davon überzeugt ist, dass er die Klasse hält und wenn es halt nicht klappt, dann geht's runter.
Nein, sorry. Das ist doch ganz klar PR-Sprech, was der da macht. Wir glauben ganz fest, ja oder nein, dann könnte er doch auch eine Antwort geben. Dann könnte er sagen, ja, ich bleibe. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das war auch mein Punkt, aber ne?
Also Entschuldigung, er weicht dem Ganzen aus, das ist eine Antwort. Nein, natürlich bleibt der nicht in der vierten Liga. Also sagen, nein, natürlich kann ich das jetzt nicht in Stein meißeln, aber mein Take ist zu 100%, dass der nicht sich die vierte Liga antut. Glaube ich nicht.
Ich bezweifle das, aber wer weiß, vielleicht hat er ja auch die Überzeugung zu sagen, ich möchte jetzt hier von null wieder alles aufbauen und jetzt liegen zwar die ganzen Steine zertrümmert auf dem Boden, aber ich hole jetzt Mörtel und wir fangen gemeinsam wieder im Keller an. Mag ja sein.
Ich mache den Gang nach Canossa, wenn das so ist und werde Buße tun. Wenn er wirklich mit uns in die vierte Liga geht, dann werde ich das alles revidieren und dann werde ich mich auch hier auf jeden Fall entschuldigen. Ich glaub's aber nicht. Ich glaub's erst, wenn ich sehe.
Er ist als Geschäftsführer und absoluter Sportfachmann als großer Reformierer jetzt zum Verein geholt. Reformen kann er natürlich jetzt gar nicht mal so viele lostreten.
Außer einer ganz wichtigen.
Und die reden wir gleich, wenn wir über Halle geredet haben.
Okay.
Denn nach dieser Vorstellungsrunde haben wir uns alle gefreut und irgendwie, ne, man sitzt ja dann da zusammen und ne, München und alle Akteure, Ingo Wald war natürlich auch da und der sagt natürlich auch, ich kann mir die Vorstellung, ich hatte ja auch die Vorbereitung und die Testspiele und die Verpflichtung. Mann, und dann sitzt du da in München, ne? Dann ist man ja irgendwie so, ja kommt, aber heute Abend, Leute, ne? Viel Spaß, viel Erfolg, das wird schon. Wir sehen uns heute Abend im Stadion. Ihr von da oben, wie aus der Kurve, das wird schon was werden. Ja, und dann gehst du ins Stadion und ich gehe noch zu Hause los und sag zu meiner Frau, boah, ich will nicht wieder enttäuscht werden. Ich möchte nicht wieder so nach Hause kommen. Hoffentlich, ich gönne dir das auch so, aber wie oft bist du mir schon wie ein Häufchen Elend reingeschlurft. Ja, ich schwinge mich also aufs Fahrrad, radel Richtung Stadion und dann gehe ich in die Kurve und sehe, boah, total voll in der Kurve gewesen. Mhm. Also zumindest hier unten, da war Unterrang, Steher, war richtig voll und ich hatte das Gefühl gehabt, auch viele, viele Duisburger, die vielleicht sonst auch nicht bei einem, gerade an einem Dienstagabend, Wetter ist scheiße, nicht ins Stadion gekommen wären, die waren da, obwohl ich mich gewundert habe, es waren glaube ich nur 8.800 Zuschauer am Ende da, aber gut, Halle war halt auch.
Da waren auch nur ein paar Versprengte, ne?
Ja, kaum was da war. Die berühmt-berüchtigte Saalefront kam dann irgendwann in Schwarz verzögert rein.
Nette Kollegen.
Ja, ganz, ganz sympathischer Trupp. auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, es ist recht voll in der Kurve. Die Leute haben Bock, die Stimmung war auch gut. Und dann geht dieses Spiel los. Und am Anfang habe ich wieder gedacht, ey, vielleicht wird das ja hier heute auch mal eine romantische Geschichte, weil keine 15 Minuten sind gespielt, oder gerade 15 Minuten sind gespielt. Und das 1:0 fällt und es ist ein alter Bekannter, du nennst ihn Ahmed, wir nennen ihn Ahmed Engin.
Ganz ehrlich, wenn ein H im arabischen Raum ist eigentlich, aber ja gut.
Also ich hab ganz genau zugehört, wie Stefan Leif ihn angekündigt hat.
Ja, ja, ich weiß.
Ahmed gesagt,
Boris sagt ja auch Ahmed. Ja,
und der hat ja dann tatsächlich auch 2 Tore geschossen.
Ja.
Also von daher, sein Name wurde das ein oder andere Mal durchs Stadion gerufen und jetzt kann man ihm, man hat ihm ja vorgeworfen, der hat die 100%igen vergeben. In der 15. Minute hat er das jedenfalls nicht getan. Querpass durch die Kette. Ahmed Engin steht rechts frei. Bumm.
Genau, richtig, ne?
Und wie, gegen München, macht, warum, wie man steht, wie man es macht.
Und hätte man das gegen München nicht auch schon sehen können? Ja, klar, Trainingseindrücke und Trainingsrückstand, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass selbst ein Ahmed Engin mit Ahmed Engin, mein Gott, ich krieg's heute nicht mehr hin. Dass selbst ein Engin, ich sag jetzt nur noch Engin und dann bin ich auf der richtigen Seite, aber dann, ja, dass ein Engin selbst mit einer halben Trainingswoche doch die Leistung von dem S-Wein in München in den Schatten stellt, oder?
Ja, also, das habe ich auch gesagt, ne? Also Alexander S-Wein sitzt jetzt wahrscheinlich auf der Bank und sagt so, jo, 2-0 für Engin, gut, dann
2-1. S-Wein hat ein Elfmeter-Tor.
Entschuldigung. Gut, 2-1, ne? Aber Ruhn da war dann aus dem Spiel raus, ist es vielleicht nochmal so ein bisschen isoliert zu betrachten. Auf jeden Fall Engin in seinem ersten Spiel in der Startelf, wohlgemerkt, muss man natürlich sagen, trifft zweimal. Da würde ich als Alexander S-Wein auch auf der Bank sitzen und sagen so, jo, dann Feierabend.
Und dann, ne? Und dann gehst du halt auch mit diesem Gefühl in die Pause, ey, ehemaliges Zebra trifft zweimal, 2-1 und man hat Halle, außer jetzt diesem Tor von Geirrt, der ja auch irgendwie, das kam ja irgendwie ein bisschen aus nichts, bis dahin hatte Halle ja kaum Antworten.
Ja, ne? Das kam aus halt nichts. Das Gegentor war ein Freistoßtor, muss man sagen, ruhender Ball. Auch,
mein Gott, ruhende Bälle. Ja. Warum? Das kriegt man ja gar nicht in den Griff. Und ich habe auch gerade das Gefühl, bei ruhenden Bällen ist das wieder eine psychologische Sache gerade, eine ganz stark, weil die da wieder sehr viel nicht im Moment sind, sondern einen kurzen Moment, um nachzudenken. Und ich finde gerade, also gerade wenn es irgendwie immer man irgendwelche Sachen auf die Psychoschiene im Spiel schieben kann, wie gesagt, solche Situationen, wo man kurz mal innehält, wo man sagt, okay, ich bereite mich jetzt auf eine Situation vor. Gerade dann, finde ich, wirken wir häufig wie das Kaninchen vor der Schlange.
Ja, viele im Stadion neben mir und vor mir und hinter mir haben gesagt, habe ich gar nicht verstanden, wie das Tor jetzt gefallen ist.
Ja? Ich muss übrigens dazu sagen, stimmt, wir waren ja gar nicht gemeinsam da. Ich kränke wie viele von euch und hier generell so ein bisschen. Und wegen Frühdienst habe ich dann leider gesagt, ich muss mir das Spiel von zu Hause angucken.
Da haben wir auch schon den Schuldigen.
Ja, genau. Ich bin der Schuldige, wenn ich komme. Ich bin der Schuldige auch, wenn ich nicht komme. Nein, aber ich konnte zumindest dann den TV-Offiziellen machen, weil ich bekam dann super viele Meldungen von wegen, war das rot?
Reden wir gleich drüber. Denn wir haben ja erst noch das zweite Tor von Ahmed Engin. Und wir müssen, finde ich, weil das sagt ja eigentlich auch aus, dass viel gelaufen ist. Dieses Spiel hat davon gelebt, dass der MSV Duisburg gelaufen ist und kombiniert hat. Ne? Also dieser Kritikpunkt, immer nur lange Bälle, der hat einfach nicht funktioniert. Ne? Und vor allen Dingen, ich finde auch die Assistgeber, die Engin das Tor vorbereitet haben, die sagen viel aus über das Niveau, die Geschwindigkeit, die der MSV Duisburg an den Tag gelegt hat. Niklas Kölle und Plädel. Ja. Das sind ja genau die, über die wir schon in den letzten Wochen als Antreiber gesprochen haben. Genau. Ne? Und jetzt sind sie sogar noch Assistgeber, versuchen sich immer selbst gefährlich vor zu stellen. Wobei ich zu Plädel auch andere Stimmen gehört habe, wo ich gesagt habe, der vertändelt zu viele Bälle.
Verschleppt so ein bisschen die Schnelligkeit teilweise.
Richtig,
ne, als Szene, ne?
Ja, keine guten Abschlüsse, kann man drüber reden, aber auf jeden Fall haben sie Dynamik reingebracht, seit sie wieder da sind. Und Geschwindigkeit. Und hier gipfelt das dann zweimal für Engin, einmal durch die Vorbereitung von Kölle und einmal durch die Vorbereitung von Plädel in Toren. So weit, so gut. Ja, so. Alles top, das Gegentor ärgerlich, weil eigentlich hättest du mit einem 2-0 schön in die Halbzeit gehen müssen, alles gut. Ne? Mhm. Allerdings dadurch, dass Engin da so schnell geantwortet hat, 27. Minute das Freistoßtor nach einem Kopfball für Halle und 32. Minute der nächste Treffer für Ahmed Engin, sagst du dir, mein Gott, ne? Wobei, ich fand es ganz interessant im Stadion, das habe ich so, glaube ich, selten erlebt. Bei dem 1-0 sind noch alle Dämme gebrochen, richtige Party. Beim 2-1 war der Jubel viel verhaltener. Das sagt auch was aus, finde ich.
Absolut, ja.
Egal. Ich möchte jetzt hier nicht über Massenpsychologie, Soziologie referieren.
Wir gehen mit einem 2-1 in die Pause. Es ist auf jeden Fall alles vorbereitet dafür, dass wir, wenn wir weiter so spielen, zumindest 3 Punkte einsammeln. Dann kommt die 60. Minute und jetzt... Da hat mein Handy ordentlich gebimmelt und jetzt erklär mir doch mal, was reitet Joshua Bitter? Da war noch Restverteidigung, da war noch Fälscher, da waren noch Leute, die hätten den... Also der grätscht den von hinten um.
Der will Bonga unbedingt aus dem Spiel nehmen.
Der will den aus dem Spiel nehmen. Weiß man nicht, was der Bonga dem vorher alles gesagt hat. Ne? Aber ich bin doch Profi und der Bitter geht hin und tritt ihm die Beine weg. Die Leute fragen mich noch, war das rot? Und ich denke mir halt so, war das für euch so?
Es ist schwierig zu sehen, wenn du in der Kurve stehst. Es ging ja auf unser Tor. Vincent Müller stand ja auf der anderen Seite.
Ja.
Ne? Also bei den Hallenser-Fans. Mhm. Ne? Und das war halt hinter der Mittellinie ja schon. Mhm. Da ist es manchmal, wenn du gerade von hinten einsteigst, schwer zu sehen. Also
ey, ich musste mir das nur einmal. Ich habe das nur einmal im Fernsehen gesehen.
Von der Pressetribüne hätte man es wahrscheinlich auch gut erkannt. Ne?
Und ich war so, als er das machte, dachte ich, ah, rot. Das war, was ich gesagt habe. Ich dachte so, ah, rot. So von hinten rein, völlig ohne Not. Es wirkt wie so ein Frust-Revanche-Foul. Und dabei führen wir 2-1 zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das ist der größte Bärendienst bei Streifendienst, den wir wahrscheinlich je haben werden, weil danach ging es dann bergab. Natürlich, wir haben gewechselt, Fleckstein kam für Köter dann und Michel Brink für Engin, aber tatsächlich haben wir dann natürlich weniger vom Spiel. Und wie könnte es anders sein? Ein langer Ball, ein Allerwelt-Chipball auf Baumann, den der runterholt und dann einfach im Tor vor, ne, also da stimmt irgendwie die Abstimmung zwischen, hatte dann das Bild auch kurz angehalten, als dieser lange Ball von Dennis auf Baumann kommt, da siehst du irgendwie die Abstimmung zwischen Castaneda und Knoll, das stimmt dann irgendwie nicht ganz und das ist dann leider ein Mismatch gegenüber so einem Panzer wie der Baumann. Der hatte leider jeder gegen uns getroffen. Der hatte 4-mal vorher nicht getroffen. Der ist deren Top-Torschütze. Ich glaube, der hat 12 Tore. Mhm. Der kann, der weiß, wo das Tor steht. Ist natürlich schade, dass er jetzt seinen Torriecher wiedergefunden hat. Aber man muss dazu sagen, es ist halt blöd. Kommt aus dem Nichts. Ich finde, das Tor kannst du mit einem Mann weniger, das ist so ein typisches Ein-Mann-Weniger-Ding.
Ja.
Und dann nimmt er den halt wirklich gut runter und setzt sich halt gut durch mit seinem massigen Körper. 2-2, alles klar. Ja. Aber dann gab es eine Chance von Niedfeld an den Pfosten. Dann kommt eine große Chance von uns nochmal zum 3-2. Robin Müller.
83. Minute.
Genau, läuft aufs Tor zu und zieht drüber.
Krasse Vorlage von Pledel. Zuckerweicher, super, ne? Butterweicher Ball, will ich sagen. Und
dazu hast du auch noch einen Take, ne? Du hättest da gerne jemand anders gesehen in dem Moment, oder?
Du kannst immer sagen, du kriegst eine rote Karte, das Spiel kippt, du verlierst. Du kannst aber auch diskutieren, weil der MSV Duisburg, finde ich, auch zu 10 noch unglaublich kämpferische Leistung gezeigt hat und immer auch wieder in Umschaltmomente reinkommt. Das ist halt das Einzige, worauf du hoffen kannst, zu 10. Ne? Mhm.
Ja,
sind wir mal ehrlich, du wirst dann nicht mehr das Spiel machen, du wirst dich damit abfinden müssen, in der Regel, ja, dass du nicht mehr viel Ballbesitz hast. Aber die Umschaltmomente wurden genutzt. Mhm. Also es gab da durchaus noch einige Momente, die wirklich gut waren. Allen voran natürlich die 83. Minute, ne, wo du einfach dann durch einen langen Ball die Hallenser dann auch auskontern kannst, die natürlich das 3-2 noch machen wollen, ne, die natürlich dir die Räume geben. Und ja, dann hast du Müller, der alleine vor dem Tor leider so ein bisschen verzieht, ja.
Dritte, vierte, fünfte Etage leider.
Ja,
ne? Ich meine, also der Laufweg ist top, ist alles richtig im Moment, aber da sieht man halt schon, dass ihm da so ein bisschen, also ganz klar die Kaltschnäuzigkeit fehlt.
Ja, die Frage ist halt, du nimmst Ginczek raus und stellst Müller dafür hin. Vielleicht wurde das irgendwie als so Ersatzmaßnahme geübt. Aber Boris Schommers muss sich an der Stelle natürlich den Vorwurf gefallen lassen, hat er sich da nicht verpokert. Ne?
Mhm.
Hätte man vielleicht Alabak hier eher schon früher bringen können, ne? Und nicht erst in der 88.
Minute. Sein Heil in der Offensive suchen, anstatt zu sagen, ich versuche das jetzt hier über die Zeit zu bringen, weil das klappt dann ja gerade in meiner Mannschaft, die sowieso psychologisch eher angeknackst ist, wahrscheinlich weniger gut.
Ja, aber ich meine, der Wechsel Müller für Ginczek, also für mich ist das ja auch keine Absicherung in der Defensive.
Nein, das ist natürlich eine Entlastungssache, dass man sagt, jetzt versuchen wir über die Schienen irgendwie Entlastung zu bekommen, ne? So, klar.
Dann weiß ich nicht, dann bringen wir lieber, also Robin Müller ist ja in der Vergangenheit aufgefallen durch tollen Einsatz und auch Geschwindigkeit, aber halt
ein ganz
auch durch
gutes Dribbling,
ne, aber auch durch Unsicherheit.
Er guckt mir ein bisschen zu viel auf den Ball, finde ich. Das ist das Problem.
So, du kannst bei dem Spiel, finde ich, einfach auch sagen oder die Frage stellen, ist es jetzt die rote Karte gewesen oder waren es am Ende die Wechsel, die vielleicht nicht ganz gepasst haben? Das ist mein Take. Ne, und hätte da jemand anders gestanden, der schon ein paar mehr Drittliga-Minuten auf der Uhr hat, hätte der den Ball im Tor untergebracht. In der 83. Minute.
Also die Takes gibt's auf jeden Fall.
Turning Point in diesem Match wäre das gewesen, weil in der 88. Minute fällt das 3-2 für Halle, Niedfeld vorbei.
Ja, und zwar auch ein halbes Kacktor, würde ich sagen. Also Berko schießt den Ball an den rechten Pfosten und Niedfeld steht einfach frei und blöderweise hebt Castaneda das Abseits auf, weil er auf dem Boden liegt.
Richtig.
Ja, es ist, ich fand Castaneda war da noch eine der ärmsten Säue, weil der hat das wirklich noch versucht. Der ist dann ja auch erst in der Viererkette hinten beim 2:2. Sieht bei beiden Toren nicht so gut aus, leider, aber für den Jungen tut's mir auf jeden Fall leid, weil der hat der 110 die MSV-DNA noch im Blut, auch wenn er noch nicht lange bei uns ist, finde ich, verkörpert der den MSV sehr, sehr gut. Und ich mag den Jungen sehr, sehr gerne. Für den zum Beispiel tut es mir sehr leid. Mir tut's aber auch, ich weiß nicht, du hast ja nicht die Chance, danach noch Interviews zu gucken. Danach war Marvin Knoll auch bei Magenta. Der Typ hat fast, also der das sah fast so aus, als hätte er Tränen in den Augen. Der war richtig bedient, der ja. Marvin, ey. Also, ja. Ne, der war so richtig so.
Das glauben wir, glaube ich, auch, und auch unsere Hörer können das sehr gut verstehen, wenn man sich überlegt, was das für ein Typ ist, was der für Überzeugung
hat. Ey, ne? Marvin Knoll, ne, also der ist für mich rein charakterlich ist der für mich über jede Kritik gehabt.
War auch wieder großartig übrigens, was er so kommuniziert hat auf dem Platz. Also das muss man auch nochmal sagen, was der für ein Engagement auch zeigt. Nicht nur im läuferischen Sinne, im kämpferischen Sinne, sondern auch was Kommunikation angeht.
Ja.
Ja, ist ja auch schön, dass wir jetzt, also cool.
Wir kommen hier, wir hätten es mal wieder so eine Folge, wo wir denken, wir kommen wahrscheinlich heute nicht ins Reden, weil wir trauern, aber jetzt.
Am Ende des Tages 8 Punkte auf den rettenden Platz 16.
Wir sind am Abgrund. Sorry, wir sind am Abgrund. Also ich weiß nicht, wir hatten ja auch dann vor der Folge ja so natürlich gesprochen und man denkt dann ja auch so, wie gehen wir jetzt rein? So sagen wir jetzt, okay. Das war's jetzt. Ne? Mhm. Also ich finde, das kann man ja auch offen mal kommunizieren irgendwie, wie wir uns das auch denken, wie wir uns auch ja irgendwie präsentieren wollen. Ich möchte irgendwie nicht sagen, das war's, aber ich sag auch ganz ehrlich, wie es ist, es fühlt sich so an. Also nach gestern war ich so, 8 Punkte und die überm Strich stehen, ne, die haben alle noch ein Spiel weniger.
8 Punkte, jetzt gegen Ulm, jetzt gegen Regensburg, Tabellenzweiter, Tabellendritter, nee, andersrum, Tabellendritter, Tabellenzweiter.
Ganz ehrlich.
Da fällt es wirklich schwer zu hoffen, natürlich, ne?
Also, wir haben jetzt 22 Spieltage hinter uns. Wir haben daraus 16 Punkte geholt. Die dritte Liga hat 38 Spieltage. Das heißt, es sind noch 48 Punkte zu holen für uns.
Ja, so kannst du rechnen. Dann klingt das gar nicht mehr so schlimm, ne?
Und doch, wenn wir aus 22 Spielen aber nur 16 Punkte geholt haben, dann ist es auf jeden Fall, also wir müssten eigentlich eine 180-Grad-Drehung machen. Wir müssen Spiele gegen Jan Regensburg gewinnen. Wir müssen Spiele gegen Dresden gewinnen. Also wir müssen jetzt quasi alles, was wir bis jetzt in der Saison nicht gemacht haben, wir sollten vielleicht eher dann, keine Ahnung, gegen Freiburg 2, ja gut, gegen die haben wir schon zweimal gespielt, aber gegen irgendjemand anderen einen Unentschieden holen. Wir müssen jetzt kommt's an. Jetzt müssen wir, gegen jeden großen Fisch müssen wir jetzt punkten.
Ja.
So,
ja,
ansonsten, also ich möchte ganz klar sagen, ich fühle mich sehr, also ich habe so sehr dieses Abgrundsgefühl. Ich kann es noch gar nicht richtig einordnen. Ich bin gestern Abend leer gewesen. Dann kam abends irgendwann im Bett eine ziemliche Wut. Und heute Morgen bin ich sehr, sehr traurig aufgewacht. Mhm. Und also das sind so, ich habe im Schnelldurchlauf mal eben ne, hier das die Treppe der Akzeptanz irgendwie durchlaufen oder wie sich das nennt. Aber ich bin nach wie vor sehr, sehr, sehr traurig. Ich kann es eigentlich nicht fassen, dass wir diese beiden Spiele verloren haben. Vor allem wegen der ganzen Geschichten, die zuletzt so positiv waren. Ich kann es nicht verstehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch große Zweifel daran, ob Schaumers der Richtige ist.
Da sind wir jetzt bei dem Punkt, den du gerade schon anreißen wolltest, wo ich dich kurz ausgebremst habe. Was kann Michael Preetz noch tun?
Genau.
So, es gab gestern, oh Wunder, Schaumers Rausrufe.
Ah, habe ich gehört. Hat man sehr gut gehört über die Außenmikrofone.
Ist, glaube ich, nachvollziehbar.
Jo.
Natürlich. Ne? Also du kriegst 7 Gegentore, verlierst 2 Spiele, die extrem wichtig sind.
Wo im Vorfeld der Trainer sagt, verlieren verboten.
Ja. Muss man.
Muss ich da nicht konsequent sein und sagen, gut, beide verloren, ich gehe?
Ja.
Keine Ahnung, sorry.
Weiß ich nicht. Seht ja auch sich jetzt zeigen, wie sich die nächsten Tage entwickeln.
Ja.
Weil, was kann Michael Preetz noch tun? Ja, die Antwort ist ja klar. Er kann natürlich auf den Tisch hauen und sagen, so, das klappt nicht mit Schommers. Wir brauchen hier einen neuen Trainer nochmal. Das ist das, was du tun kannst. Wobei wir dann natürlich auch wieder bei dem Punkt sind, ist es die Sache des Trainers, ist es die Sache der Kaderzusammenstellung? Kannst du aus der Mannschaft überhaupt mehr rausholen?
Ich glaube schon.
Preetz scheint auch davon überzeugt zu sein. Also er hat auch auf der Vorstellungsrunde gesagt, wenn man sich anguckt, was das für Jungs sind, die haben ja schon in der Vergangenheit fast alle bewiesen, dass sie Fußball spielen können, auch auf einem vernünftigen Niveau. Und man kann natürlich jetzt wieder, ja, das ist jetzt hier alles natürlich auch vorbei und man muss halt nicht immer wieder auskramen. Man hat auch unter Engin Wura ja gesehen, wie viel Potenzial in der Mannschaft steht.
Ja, steckt, und, ne? und auch wie der das dann rausgekitzelt hat.
Ja. Ne? Also gehen wir einfach mal davon aus, dass da mehr drin steckt. Boris Schommers wird vielleicht einiges auch nicht abrufen können, einfach weil die Mannschaft natürlich dieses Problem hat, was wir Fans ja auch haben. Oh, Gegentor, jetzt wird's wieder brenzlig. Ne? Also wie gesagt, diese Gefühle, die ähneln sich, glaube ich, bei Fan und Spieler.
Ja, es sind auch nur Menschen, darum geht's ja nicht, natürlich. Aber
ja, aber was macht Preetz? Schaut er sich das jetzt noch? Es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wir haben ja vorhin, als wir hier in der Redaktion angekommen sind und gequatscht haben, schon mal kurz drüber geredet. Entweder Michael Preetz sagt, ich bin jetzt hier der Neue, ich gucke mir das nochmal an gegen Ulm.
Gut, aber er hat doch auch Augen im Kopf, und das habe ich ja auch schon gesagt, und er kann ja auch die Ergebnisse vorher sehen. Klar, gegen Lübeck, gegen Freiburg und Lübeck hat man gewonnen, ne? Jo, ja. Aber
ja, das wäre der zweite Vorstoß. Ne, sagt er direkt, ich
hab zwei Spiele waren es jetzt und das waren beides 6-Punkte-Spiele, so Phrasenschwein, kling, kling. Ja. Aber das waren beides 6-Punkte-Spiele, die hast du beide, also eins mit fliegenden Fahnen und das andere aus Blödheit und auch Vercoachtheit verloren. Da würde ich als Preetz sagen, gut, wenn ihr wollt, dass ich hier irgendwas tue, ich würde jetzt aktiv werden. Mhm. Ich würde jetzt, Ulm, klar, das ist natürlich wieder das ist ein bisschen so eine Uerdingen-Frage tatsächlich. Schmeiße ich meinen neuen Trainer gegen den Drittplatzierten mit 11 Siegen jetzt, am Samstag schon ins
Fegefeuer? Ja, aber danach kommt ja Regensburg. Dann ist ja die gleiche Frage. Dann spielst du gegen den Zweitplatzierten.
Du hast recht, es ist scheißegal. Also, es ist scheißegal.
Dann ist ja gehoppt, da ist gehoppt wie gesprungen. Also, und dann, also, ich weiß, ich stell dir mal vor, ey, du machst das jetzt wirklich so, du wartest jetzt noch Ulm und Regensburg ab, beide Spiele gehen verloren, dann reagierst du erst. Dann muss sich Preetz ja eigentlich direkt dem Vorwurf ausgesetzt sehen. Dann wird Preetz sich direkt dem Vorwurf ausgesetzt sehen. Also, aber lange gewartet, ne?
Ja, und das. Ja,
also, schwierig. aber also eine Sache halten wir fest. Die Hoffnung ist wieder am Boden.
Ich bin so am Abgrund wie noch nie. Ich habe nach dem Ferl-Spiel, nach dem Ferl-Hinspiel habe ich im Stadion schon geweint und jetzt habe ich nicht mal mehr Tränen.
Du kannst aber wir haben gesagt, wo noch können wir noch greifen? Wir können natürlich noch schauen, was kann Preetz zumindest jetzt noch in der Kürze der Zeit reißen. Hat er einen Trainer auf Kurzwahl? Hat er einen vernünftigen Spieler oder zumindest einen Spielerberater auf Kurzwahl? Kann er da noch aktiv werden? Mhm. Ich finde, wir haben, es ist irrational. Ja, ja. Es ist irrational, ja, ja. Und bitte macht mich nicht dafür fertig. Ich möchte das nur hinten raus einmal hingestellt haben, damit wir euch nicht in der absoluten apokalyptischen Verzweiflung zurücklassen. Mhm. Ich finde, was Ahmet Engin gezeigt hat, ist Duisburg durch und durch. Ne, der hat direkt gezeigt, dass er das ernst meint.
Voll.
Vergleich Alexander Esswein ist jetzt wieder fies, ne? Aber Ahmet Engin kommt hier hin und sagt, hör mal, ne, Herzblut. Und genau das hat er auch an den Tag gelegt. Ja. Der war wirklich wild und heiß, der Junge. Richtig geil. Richtig geil. Ich finde, bei Ginczek hast du einen Stürmer, dem siehst du auch an, dass der sein ganzes Leben schon mit voller Wucht gegen Bälle tritt. Also was der für Abschlüsse gezeigt hat, klar, ist jetzt noch keiner mehr reingegangen. Mhm. Aber der steht gut und die Schüsse von dem, die sind satt. Meine Fresse, hat der Granaten, ne? Das muss man ja auch nochmal sagen, das ist.
Ich find's schön, an welchen kleinen süßen Sachen du dich gerade erfreust, weil Leute, ich mir gerade so denke.
Nein, ich möchte ja, ich weiß, wie gesagt, das ist eigentlich Schwachsinn, was ich hier gerade mache. Ich will nur sagen, das habe ich gesehen.
Die Susanne wird dann direkt wieder sauer sein, wenn du hier schon wieder falsch eure.
Susanne, dann nächste Mal bitte nicht den Tim fertig machen, ruf einfach hier bei Radio Duisburg an, dann kannst du mich ansaugen, weil ich hier wieder versuche, Hoffnung zu verbreiten. In dem Rahmen, in dem es halt geht. Ja, wie gesagt, du hast, finde ich, grundsätzlich im Spiel gegen Halle gesehen, dass die Mannschaft eigentlich Qualitäten hat, was Kombinationsspiel angeht, was Zug nach vorne angeht, weil da ging's wieder ins letzte Drittel. Ne? Also vor dem 1-0 hat der MSV ein paar Mal gut in den 16er gespielt, gut ins letzte Drittel gespielt. Das alles trügt natürlich nicht, also meine Hoffnung wird natürlich massiv getrübt. Also da über diesen Punkten, die ich euch gerade aufzähle, hängt eine ganz dunkle Wolke, Regen, Schnee und Blitze. Ja, aber wie gesagt, das waren so zwei, drei Gedanken, die ich hatte, wo ich sage, ja, irgendwas ist da ja noch. Allerdings wird es wahrscheinlich am Ende, so ist mein Gefühl, jetzt zu spät gewesen sein. Mhm. Ne? Also diese, was da so jetzt zündet, so langsam aber sicher. Sind wir mal ehrlich, das muss ja eigentlich in der Sommervorbereitung oder in den ersten drei Spieltagen passieren. Und von daher bezweifle ich, dass es uns was bringt und hoffe auf die spielerischen Lichtblicke nach wie vor und natürlich darauf, dass Michael Preetz zaubern kann.
Ich möchte ganz kurz noch eine kleine Lanze brechen für Niklas Kreuzer, Spieler von Halle. Mhm. Der hatte Hodenkrebs und hat dann gegen uns gestern sein Comeback und hat den Krebs besiegt. Und da möchte ich, ungeachtet dessen, in unserem Schmerz und in der Niederlage, möchte ich trotzdem sagen, Niklas, ich freue mich, der ist auch unser Alter, ich freue mich, dass du das überwunden hast und ganz starker Kämpfer. Und von der Seite, das möchte ich auf jeden Fall loswerden. Das hat mich sehr gefreut, ihn wieder auf dem Platz zu sehen.
Ja, das hat nichts mit sportlicher Rivalität zu tun. Genau. Das ist einfach eine ganz große Geschichte. Es ist ja so im Profifußball, dass wir da einige Fälle in der Vergangenheit hatten.
Ja.
Na, und die Jungs haben sich immer zurückgekämpft und
es ist nicht einfach, ne, dann wieder Profifußball zu spielen.
Leistungssport zu betreiben.
Ne, also deswegen möchte ich da nochmal ganz unabhängig von unserer Situation da meinen vollsten Respekt und ich freue mich, dass er es geschafft hat.
Ja. Tim, wir können sagen, wir bleiben natürlich dabei. Wir werden jetzt auch, wir werden durch die Hölle mit euch gehen hier in diesem Podcast.
Ich verlasse diesen Verein niemals. Da kannst, ich gehe auch, also ich weiß, dass ich das hier niemandem beweisen muss. Das weiß jeder. Aber ich gehe auch, keine Ahnung, Kreisliga C, ist mir doch scheißegal.
Ja.
Sitze ich auf dem Kasten Bier, sauf mir einen rein und guck mir das irgendwo auf der Asche an, ist mir echt egal.
Ja, das heißt aber nicht, dass es nicht diese große Furcht gibt vor dem Horrorszenario. Auch wenn wir alle abgestumpft sind, überlegt euch mal, machen wir heute noch nicht. Wir hören uns wieder nach dem Spiel gegen Ulm und schauen mal, wie die Welt dann aussieht. Ich würde sagen, wir erlösen uns jetzt gegenseitig und sagen tschüss bis nächste Woche.
Ja. Seid nicht zu traurig.
Seid nicht zu traurig, auch wenn das, wie wir selbst wissen, sehr leicht gesagt ist. Ja. Bis dann, Leute. Ciao.
Ciao, ciao.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.